Deutschlandfunk, eine Welt.
Es liegt ein Hauch von Demokratie in der Luft, wenn an diesem Freitag der Militärrat im Sudan und Vertreter der Protestbewegung ein Abkommen zur Machtübergabe unterzeichnen. Monatelang hatten beide Seiten nach dem Sturz von Diktator Omar al-Bashir im April verhandelt, begleitet von einer Welle der Gewalt. Doch jetzt soll das Militär Macht an einer Übergangsregierung abgeben. Auch freie Wahlen sind 2022 geplant. Sollte es dazu kommen, wäre das eine Zäsur in der von Kriegen gezeichneten Geschichte des Landes. Hunderttausende Menschen sind im Darfur-Krieg ums Leben gekommen. Bis heute ist der Konflikt zwischen der für mehr Mitsprache kämpfenden schwarzafrikanischen Bevölkerung und den regierungsnahen arabischen Janjaweed-Milizen nicht gelöst. Über den heutigen Neuanfang liegen also die Schatten der Vergangenheit, zu denen auch die Frage nach Ex-Diktator al-Bashir gehört. Annette Weber ist Sudan-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie wichtig den beteiligten Akteuren diese geschichtliche Aufarbeitung ist.
Das ist eine gute Frage und das wird sehr unterschiedlich beantwortet, wenn man sich quasi die unterschiedlichsten Gruppierungen ansieht. Sicherlich ist die Aufarbeitung der Gewalt eine drängende Frage, die sich vor allem den damals friedlich Demonstrierenden stellt. Die Chefverhandler der Demokratiebewegung haben im Augenblick allerdings mehr damit zu tun, sowohl quasi die letzten Schritte vor der Unterzeichnung des Vertrags mit dem militärischen Teil, als auch Kompromisse zu finden mit der bewaffneten Bewegung in Darfur und den Grenzregionen zum Südsudan. Das heißt, im Augenblick ist die Konzentration nicht so sehr auf die Aufarbeitung bei denen, die letztendlich jetzt quasi mit der Übergangszeit beginnen wollen, aber natürlich der wichtigste Punkt für die, die letztendlich diese Veränderungen durch ihre Demonstrationen mit vorangebracht haben.
Aber es gibt Schritte zur Aufarbeitung. Parallel zum Start der neuen Regierung startet auch ein Korruptionsprozess gegen den früheren Machthaber al-Bashir. Welche politische Bedeutung messen Sie diesem Prozess bei?
Das ist natürlich ein Schattenprozess, der letztendlich nur geführt wird, um überhaupt was zu tun. Dahinter steht eher das Interesse der TMC, also der militärischen Seite, zu sowas wie einer Normalisierung mit Bashir zu kommen, weil die wirklich großen Themen, die aufgearbeitet werden müssten, Menschenrechtsverletzungen sowohl in Darfur als auch im Zentrum, da sind ja viele derer, die jetzt Teil der Übergangsregierung auf der militärischen oder auf der Sicherheitsseite sind, selbst impliziert. Das wollen die natürlich nicht, von daher ist das meiner Ansicht nach jetzt erstmal einfach quasi der Versuch, Recht und Gerechtigkeit walten zu lassen, um nicht an die wirklich wichtigen Themen zu gehen.
Es ist aber auch keine Siegerjustiz in dem Sinne.
Nee, es ist nicht. Keine der TMC-Seite des Militärrates, weder die Armee noch die RSF von Hamiti oder der Geheimdienst waren ja jemals unabhängig von Bashir oder vom System Bashir. Das heißt, das sind Leute, die letztendlich aus dem alten Regime kommen und sich sicherlich jetzt nicht vollkommen unabhängig von dem, was in den letzten 30 Jahren an Menschenrechtsverletzungen passiert ist, selbst sehen.
Sie haben einige Namen genannt. Auf Seiten des Militärs ist nach dem Sturz ein paramilitärischer Befehlshaber zum wichtigen Machtfaktor geworden, General Hemeti. Mit ihm hat die Demokratiebewegung verhandelt, aber der Mann ist auch umstritten. Er wird unter anderem für ein Massaker vor wenigen Wochen verantwortlich gemacht. Ist mit solchen Personen der Aufbau einer Demokratie überhaupt zu machen?
Das ist wirklich die entscheidende Frage. Hamiti ist im Augenblick, ich würde sagen, der stärkste Mann im Sudan. Nicht nur, weil er durch seine paramilitärische Organisation vielleicht sogar stärker ist als das Militär, also sehr viele Männer unter Waffengewalt hat. Auch die in der Peripherie sehr, sehr stark ist, also dort letztendlich auch Stimmen für sich gewinnen kann. Er selbst kommt aus Darfur, sieht sich quasi deswegen auch auf Seiten der Demonstrierenden, weil er sich als Marginalisierter des Zentrums sieht. Aber er ist absolut das Gegenteil eines, oder bislang zumindest hat er nicht gezeigt, dass er irgendwie weder demokratische Interessen vertritt, noch sich an Recht und Gesetz hält. Also Hamiti ist ja nicht nur unter anderem mitverantwortlich für das Massaker im 3. Juni in Khartoum, sondern kommt ja letztendlich aus einer gewaltvollen Geschichte der Janjaweed in Darfur. Ob es möglich ist, mit jemand wie ihm zu einer Demokratisierung zu kommen, ist eine schwierige Frage. Ohne ihn wird im Augenblick im Sudan allerdings nichts passieren können. Und von daher halte ich die Idee, ihn einzubinden in eine starke Regierung, für die bessere Idee, als ihn quasi das alles übernehmen zu lassen. Also sicher wird Hamiti eine enorme Herausforderung für diese Übergangszeit und was danach kommt, darstellen.
Starke Einbindung in eine neue Regierung, das würde aber auch bedeuten, dass tatsächlich die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit komplett brach liegen würde.
Das ist auch eine wichtige Frage. Also das ist natürlich jetzt auch mit der neuen Verfassung die Frage, wann sollen denn Systeme aufgebaut worden, die es vorher nicht gab. Es gab keine unabhängige Justiz in diesem Sinne. Das wird natürlich Zeit brauchen. Und dazu würde ich im Augenblick sagen, ist die Gemengelage in dieser Übergangsregierung keinesfalls so, dass man davon ausgehen kann, dass sich alle darauf einigen, wessen Straftaten denn jetzt aufgearbeitet werden müssen. Also von daher würde ich davon ausgehen, dass das eher ein langwieriger Prozess ist, bevor man eine unabhängige Justiz aufgebaut hat, bevor es eine Besetzung des Justizministeriums gibt und die Fälle überhaupt bearbeitet werden können. Und ich sehe nicht, dass in den nächsten Wochen oder Monaten einzelne Personen aus der derzeitigen Übergangsregierung vor Gericht gestellt werden.
Der Aufbau einer unabhängigen Justiz, sagen Sie, braucht viel Zeit. Es gibt aber eine andere Justiz, eine internationale unabhängige Justiz, die sich für die einstigen Machthaber im Sudan sehr interessiert. Das ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Wäre das eine Möglichkeit, um die Aufarbeitung voranzubringen, voranzutreiben, dass man zum Beispiel den ehemaligen Machthaber Bashir vor den Internationalen Strafgerichtshof stellt?
Ich denke, es ist eine realistische Möglichkeit, wenn man jetzt quasi die Strafbarkeitsfrage betrachtet, ob er ausgeliefert wird, ist eine ganz andere Frage. Und das war ja schon interessant zu beobachten im Sudan, dass sich auf einmal, als es den Haftbefehl gegen Bashir gab, auch ganz starke Gegner von Bashir gegen diesen Haftbefehl gestellt hatten, weil sie den als Angriff auf ihre Souveränität gesehen haben. Und ich denke, was wir die letzten Jahre beobachtet haben, ob das Kenia war oder eben Sudan, es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass jemand Bashir jetzt aus dieser neuen Übergangsregierung ausliefern wird. Ich glaube nicht, dass er auf Dauer im Sudan bleiben kann. Ich sehe seine Zeit in Den Haag kommen, aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten 3 Jahren passiert.
Die Vergangenheitsaufarbeitung im Sudan, das waren Einschätzungen der Politikwissenschaftlerin Annette Weber von der SWP in Berlin.